Let's Talk About Europe öffnet dir die Tür zu Themen und Diskursen hier und jetzt, direkt vor dir. Von Politik bis Kultur, von Wirtschaft bis zum Recht, wir decken alles ab, sachlich und echt. Mit Lukas Küffner verstehen, was Europa bewegt, was es hält zusammen und was es erregt. Let's Talk About Europe, der Podcast, der verbindet, wo Wissen wächst und sich Meinung findet.
Herzlich willkommen bei der zweiten Episode von Let's Talk About Europe mit Lukas Küffner. Servus, Lukas.
Hi.
Willkommen zurück an diesem wunderschönen Sonntagmittag bei 14 Grad in Nürnberg, glaube ich.
Kommt wahrscheinlich hin.
Du hast dein Studium jetzt gerade erstmal mit der Abgabe deiner Bachelorarbeit, glaube ich, soweit erfolgreich hinter dir gebracht. Geht ja trotzdem noch weiter bei dir.
Ja.
Freust du dich jetzt auf den Wahlkampf?
Ja, also ich freue mich schon sehr auf den Wahlkampf. Europawahl rückt ja immer näher. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 3 Monate. Also 9.6. ist ja in Deutschland der Wahltermin. Und man merkt es jetzt auch halt an den Themen, die besprochen werden innerhalb unserer Partei auch. Es wird immer konkreter, also wie zum Beispiel so Themen, wie sehen jetzt unsere Wahlplakate aus oder wie drehen wir unseren Wahlwerbespot, weil wir ja einen Wahlwerbespot drehen müssen und solche Themen wären es halt vor ein paar Monaten eher organisatorische Themen waren, ist es halt jetzt viel okay, wie setzen wir konkret Dinge um und erreichen auch Wähler. Das ist aktuell tatsächlich sehr interessant. Und ich freue mich tatsächlich schon sehr auf den Wahlkampf. Ich muss auch zugeben, Europawahl ist ganz cool, weil es ein Wahlkampf ist, der im Sommer stattfindet oder zumindest Frühling und Sommer. Mag ich deutlich mehr als jetzt zum Beispiel bei der letzten Kommunalwahl. Das war im Winter. Ist einfach cool, wenn man dann einen Infostand hat und nicht irgendwie eine Jacke noch anziehen muss, sondern einfach im T-Shirt dann Leute ansprechen kann und auch gut gelaunt bei gutem Wetter mit Leuten über Politik ins Gespräch kommt.
Und wir hatten es ja gerade auch schon im Vorgespräch, die Woche ist so viel passiert, das ist wahrscheinlich jetzt die Highlight-Folge, wenn nicht noch mehr passiert. Hm. Lass uns doch gleich mal direkt einsteigen, weil ich denke, das ist das Thema, was die meisten eigentlich mitbekommen haben, mit dem geplatzten EU-Lieferkettengesetz, mit dem German Vote,
ja.
Was ja aufgrund der deutschen Stimmen erstmal gescheitert ist. Willst du uns abholen, was überhaupt das EU-Lieferkettengesetz sein sollte? Und vielleicht auch, wieso Deutschland dagegen gestimmt hat.
Ja, kann ich sehr gerne machen. Also das EU-Lieferkettengesetz, das war jetzt auch schon länger in Planung zumindest. Und wie der Name schon sagt, soll es einfach Lieferketten von Unternehmen eben Vorgaben machen. Also zum Beispiel müssen dann Unternehmen Angaben dazu machen, okay, welche anderen Unternehmen sind in meinen Lieferketten einbezogen oder in welchen Ländern lasse ich irgendwas produzieren? Teilweise ist es dann auch schon ein bisschen mit Nachhaltigkeit und auch sozialer Verantwortung, dass dazu Angaben gemacht werden. Also zum Beispiel, okay, wie sind die Arbeitsbedingungen auch in den Unternehmen, die für mich produzieren? Und ja, du hast es schon angesprochen mit dem German Vote. In Brüssel ist es jetzt mittlerweile ein bisschen zu einem Schimpfwort geworden, weil die Deutschen sich jetzt schon zum zweiten Mal, ist es jetzt soweit ich weiß, als nicht zuverlässiger Partner innerhalb der EU erwiesen haben, weil sie eben auf dem letzten Drücker dieses Gesetz gestoppt haben, also gekippt haben und eben gesagt haben, okay, wir stimmen jetzt dagegen. Und das Interessante war auch die finale Abstimmung. Deutschland war nicht das einzige Land, das dagegen gestimmt hat. Es haben andere Länder auch dagegen gestimmt. Und da hat man dann auch gesehen, dass Deutschland einen recht starken Einfluss innerhalb des Rates hat, weil wir haben ja den Rat, wo alle Regierungen von den Mitgliedsländern eben über die Dinge nochmal abstimmen müssen. Und bevor Deutschland seine Bedenken geäußert hat, ist man davon tatsächlich ausgegangen, dass das Ganze mit relativ großer Mehrheit auch durch den Rat gehen wird. Und dann kam eben Deutschland auf und dann kam halt im Anschluss darauf immer und immer mehr Länder, die dann gesagt haben, okay, sie haben auch Kritik daran. Und das ist halt einfach sehr schade, weil das wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt war, um diese Kritik zu äußern. Wir haben ein EU-Gesetzgebungsverfahren, das eh schon recht langwierig ist. Das Ganze muss ja einmal durch den Rat gehen. Davor muss es auch durchs Parlament gegangen sein, bis es dann final auch in Kraft treten kann. Und die Kommission muss ja auch noch ihr Wort dazu geben. Also wir haben ja diese drei Institutionen, die alle mit involviert sind. Und wenn halt eine Institution, in dem Fall der Rat, solange seine Bedenken zurückhält, können halt auch die anderen gar nicht drauf eingehen. Es gibt nämlich auch Trilogverhandlungen, wo diese drei Institutionen miteinander in den Trilog gehen und eben verhandeln und eben auch auf Bedenken eingehen und sagen, okay, das können wir jetzt noch ändern, dann stimmt ihr dazu oder das sollten wir jetzt noch verbessern. Das geht aber halt nicht, wenn ein fertiger Gesetzestext am Ende abgelehnt wird, weil dann ist kein Raum mehr für irgendwelche Diskussionen. Dann ist der Prozess eigentlich abgeschlossen. Und deshalb war die FDP, die ja auch da so drauf gedrängt hat, sehr stark auch in Brüssel in der Kritik. Also ich habe es von Brüssel tatsächlich auch ein bisschen so mitbekommen, dass man da jetzt schon sagt, German Vote, so ein bisschen als Schimpfwort. Und auch einige Leute, die sich da aufgeregt haben und Deutschland halt jetzt einfach als unzuverlässig sehen. An sich war es durchaus aus unserer Sicht als Piraten auch nachvollziehbar tatsächlich, dass die FDP gesagt hat, okay, wir sehen da Nachbesserungsbedarf bei dem Lieferkettengesetz, weil einfach viele Punkte entweder zu lasch geregelt sind oder nicht konkret genug geregelt sind, aber ganz klar unsere Meinung da natürlich, es war der falsche Zeitpunkt, um da seine Bedenken zu äußern.
Wurden die denn nicht früher geäußert, Lukas?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß ich nicht. Also die Ampelregierung hat da recht spät ihre Bedenken geäußert. Ich habe es jetzt auch nicht so genau nachgelesen, ob die FDP vielleicht intern schon irgendwo ihre Bedenken früher geäußert hat. Aber tatsächlich, öffentlich hat man davon ja auch nichts mitbekommen, dass sie irgendwelche Bedenken haben. Dann erst, als es hieß, okay, die FDP drängt jetzt innerhalb der Ampelregierung dazu, dass sich Deutschland enthält oder dagegen stimmt. Und Deutschland hat halt auch einen sehr großen Einfluss im Rat, weil auch nicht nur die einzelnen Länder dort Stimmrecht haben, sondern auch das Stimmrecht an die Bevölkerungszahl geknüpft ist. Und Deutschland als das bevölkerungsreichste Land dann halt ein sehr, sehr großes Stimmgewicht hat innerhalb des Rates. Das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Grund, weshalb dann andere Länder auch gesagt haben, okay, wir stimmen jetzt nicht dagegen, weil Deutschland halt schon, man tut im Rat nicht so gerne Dinge, die Deutschland nicht mag. Deshalb haben die dann wahrscheinlich auch zum Großteil dann doch dagegen gestimmt. Aber wie gesagt, das war halt einfach der falsche Zeitpunkt. Wenn man wirklich einen demokratischen Diskurs haben will über ein Gesetz, das durchaus Verbesserungspotenzial hat, dann sollte man das in den Trilogverhandlungen machen. Dafür sind diese gedacht. Und da gibt es ja auch genügend Beispiele, dass dann eben noch nachgebessert wird. Ist ja nicht so, dass das Parlament dann komplett auf stur stellt und sagt, nee, wir wollen da nicht nachbessern. Und auch die Kommission ist ja oft dann einsichtig und sagt, okay, wenn wir jetzt den Punkt hier ändern, dann stimmen Parlament und Rat zu, dann ändern wir halt diesen Punkt, weil wir dann endlich dieses Gesetz auf den Weg bringen können.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dem EU-Lieferkettengesetz? Ist es erstmal komplett weg oder wird es nochmal nachverhandelt oder wann kommt da vielleicht mal was zur finalen Abstimmung, wie dann vielleicht auch durchgeht? Dauert es jetzt wieder ein paar Jahre oder?
Das ist schwierig zu sagen. Also es kommt ganz drauf an jetzt, wie auch Kommission und Parlament das Ganze noch bewerten. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt erstmal dazu führt, dass wieder die drei EU-Institutionen in den Trilog gehen und nochmal drüber verhandeln. Wie genau da die Planung ist, das kann ich aktuell leider nicht sagen. Also zum einen muss die Kommission dann auch selbst noch sagen, sie wollen das Ganze nochmal verfolgen. Würde ja auch Sinn machen, weil wir brauchen für diesen Themenbereich natürlich eine Regelung. Aber ob die sich jetzt als Ziel gesetzt haben, bis Ende des Jahres soll das durchgehen oder bis in 2 Jahren soll das durchgehen oder dieses Jahr vielleicht noch, das kann ich leider aktuell nicht sagen. Wird aber, denke ich, schon sehr spannend auch werden. Und ich hoffe auch wirklich, dass dann alle Beteiligten ihre Bedenken in diesen Trilogverhandlungen äußern und nicht danach.
Man mag es nur hoffen. Lass uns doch mal EU-Lieferkettengesetz einen Haken dran setzen. Ich weiß nicht, hast du auch schon einen Haken an deine Führerscheinprüfung gesetzt oder steht die noch aus bei dir?
Also ich habe schon seit mehreren Jahren Führerschein, da habe ich schon länger einen Haken dran gesetzt.
Das ist gut, bei mir ist es noch gar nicht mal so lange her. Und es gab es ja vor ein paar Monaten gab es einen Aufschrei der Empörung, als eine grüne französische Europaabgeordnete war es, glaube ich, einen Vorschlag zu Gesundheitstests gemacht hat. Hast du da was mitbekommen? Und ich glaube, diese Woche war da auch schon wieder eine Abstimmung im Parlament, oder?
Genau, also den Vorschlag habe ich damals mitbekommen, weil der ja in manchen Kreisen für einen sehr großen Aufschrei gesorgt hat, weil eben der Vorschlag war, dass man Führerscheininhaber, also Leute, die halt einen Führerschein haben, dass man die ab einem gewissen Alter dazu verpflichtet, zu regelmäßigen Gesundheitstests zu geben, um eben die Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Der Vorschlag von der französischen Abgeordneten ging auch recht weit, soweit ich weiß, also alle 5 Jahre. Und also wir haben so Regelungen in manchen europäischen Mitgliedsländern tatsächlich schon, die auch aktuell in Kraft sind. Also in manchen Mitgliedsländern müssen die, wenn ältere Menschen ihren Führerschein weiter behalten wollen, dann müssen diese eben tatsächlich einen Gesundheitstest machen und auch beweisen, in Anführungszeichen, dass sie noch Auto fahren können gesundheitlich. Und das ist halt alles so ab, also ich denke ab 60 war, glaube ich, das Früheste. Und der Vorschlag, der jetzt vorgelegt wurde, der von der französischen Abgeordneten, der ging halt weiter als alle bisher existierenden Regelungen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es dann schon ab 30 Jahren alle 5 Jahre sein soll, wo halt dann viele Leute auch sagen, okay, mit 30, 40, 50 ist man schon noch in der Lage, Auto zu fahren. Ab 60 fängt es dann vielleicht auch schon an, dass man es dann nicht mehr so gut ist, nicht mehr so schnell auf Dinge reagieren kann. Deshalb war das halt auch so umstritten, dieses Gesetz. Und gerade für uns aus deutscher Sicht war es halt sehr umstritten, weil wir bis jetzt zumindest für den Autoführerschein gar keine Regelung haben. Also bei uns kann man ja, wenn man nicht sehr auffällig fährt und deswegen dann mal von der Polizei rausgezogen wird, kann man ja den Führerschein im Endeffekt bis zu seinem Lebensende behalten. Während in anderen Ländern eben schon Gesundheitstests tatsächlich vorgeschrieben sind. Deshalb denke ich auch, dass halt die Diskussion in Deutschland deshalb auch so aufgeladen war vielleicht, weil es halt für viele einfach nicht vorstellbar war, weil wir das auch nicht kennen und auch nicht gewohnt sind, dass der Staat uns dann vorschreibt, okay, geh zum Arzt und mach mal einen Gesundheitstest, um eben nachzuweisen, du kannst noch Auto fahren. Das gibt es halt bei uns einfach noch nicht.
Müssen wir denn jetzt Angst haben, dass wir bald alle zum Gesundheitstest gehen müssen, Lukas?
Aktuell tatsächlich nicht. Also es war diese Woche Abstimmung im Europäischen Parlament darüber. Und es war mit relativ knapper Mehrheit, dass sich das Parlament tatsächlich dagegen ausgesprochen hat, diese Gesundheitstests, diese verpflichtenden einzuführen. Was natürlich sein kann, was auch dann der Vorschlag von vielen Abgeordneten war, war halt, regelt es halt auf nationaler Ebene. Das wäre dann halt Aufgabe der Ampelregierung, wenn die da Handlungsbedarf sieht, dass sie sagt, okay, wir regeln es jetzt für Deutschland und dass es halt jedes Land dann so macht, wie es möchte. Diese Möglichkeit gibt es natürlich immer noch. Auf europäischer Ebene jetzt zumindest durch diese Abstimmung, die war jetzt tatsächlich, müsste am Mittwoch, glaube ich, sogar gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob es wirklich am Mittwoch war, aber auf jeden Fall in dieser Woche, weil wir ja Plenarwoche hatten. Da wurde eben dagegen gestimmt. Das heißt, erstmal auf europäischer Ebene wurde es sozusagen verhindert. Deshalb müssen wir da jetzt in nächster Zeit erstmal nicht damit rechnen.
Jetzt ist ja Deutschland ein reines Autofahrerland, so zumindest vom Gefühl her. Glaubst du, dass so ein Gesetz, wenn es durchgegangen wäre in der Europäischen Union, dass da viele Menschen sich bevormundet gefühlt gehabt hätten von der Europäischen Union?
Ja, also ich denke schon, dass sich da gerade auch ältere Menschen, die dann ja stärker betroffen von wären, dass die sich da schon hätten, also schon irgendwo bevormundet gefühlt hätten, weil sie es ja auch bis jetzt nicht gewohnt waren, eben so eine Rechenschaft abzulegen, dass sie noch Auto fahren können gesundheitlich. Deshalb denke ich halt auch gerade in Deutschland, dass dann viele gesagt hätten, das wäre jetzt eine Bevormundung. Aus gesundheitlicher Sicht, ich persönlich denke, es kann schon Sinn machen, ab einem gewissen Alter zu sagen, okay, weist mal nach, gesundheitlich, dass ihr noch Auto fahren könnt. Ist aber halt immer schwierig, zum einen das allen vorzuschreiben ab einem gewissen Alter, weil die Leute ja doch sehr unterschiedlich sind, und zum anderen das europaweit zu machen, weil wir uns dann auch im gesamteuropäischen Raum darauf einigen müssen, okay, ab welchem Alter, in welchem Abstand, was genau muss bei diesem Gesundheitstest abgefragt werden, sei es jetzt, ob die Reaktionszeit getestet wird, ob das Sehvermögen getestet wird. Also da dann auf eine Einigung zu kommen innerhalb dieses europäischen Raums im Endeffekt, innerhalb der EU, wäre, denke ich, sehr schwierig geworden. Und ich denke auch, dass es in manchen Kreisen für mehr EU-Skepsis und vielleicht sogar EU-Feindlichkeit geführt hätte, weil es dann halt eine Regelung wäre, die auf europäischer Ebene verabschiedet worden wäre, die halt dann schon für manche Menschen sich wie Bevormundung anfühlt. Genauso, ich denke schon, dass sich da auch Leute dann bevormundet gefühlt hätten.
Gut, zweites großes Thema abgehakt. Lass uns noch zu einem weiteren großen Thema kommen. Und zwar der Unterstützung für die Ukraine, wo ja Deutschland mittlerweile auch ein sehr großer Geldgeber nach der USA geworden ist, wo ja auch so ein bisschen auf der Kippe steht, ob die USA da weiter mitmacht, wenn jetzt ein Donald Trump Präsident werden sollte.
Ja.
Jetzt gibt es ja aber auch den Vorschlag von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass eben das eingefrorene Geld von Russland für Waffen verwendet werden soll für die Ukraine. Was ist da dran und wie siehst du die ganze Thematik vielleicht?
Also ich finde den Vorschlag tatsächlich sehr interessant. Muss man natürlich auch überprüfen, wie das rechtlich möglich ist, weil solche Sachen immer auch mit irgendwelchen rechtlichen Dingen dann verbunden sind, gerade wenn es jetzt um Geld vielleicht von Oligarchen oder so geht, die dann als Privatpersonen agieren. An sich denke ich aber tatsächlich, dass das eine Sache ist, über die wir nachdenken sollten und auch über die wir reden sollten, weil klar ist, die Ukraine braucht unsere Unterstützung durch eben Waffenlieferungen, finanzielle Unterstützung, weil an der Ukraine Europas Freiheit aktuell verteidigt wird. Ich sage es immer, es klingt sehr krass, aber es ist halt so, wenn die Ukraine fällt, dann braucht es nicht lang und die Russen stehen an den Grenzen der EU. Deshalb ist es sehr wichtig halt, dass auch die Ukraine diese Möglichkeiten bekommt. Ich finde es auch wirklich gut, dass wir Waffen liefern. Manchmal wird Deutschland ja kritisiert, dass wir sehr schleppend Waffen liefern. Das sehe ich auch tatsächlich oft kritisch. Es ist aber gut, dass wir generell erstmal Waffen liefern und auch, dass andere Länder sich beteiligen. Klar ist aber auch natürlich, dass das Geld kostet. Ist ja nicht so, dass Waffen irgendwie günstig sind. Und dieses Geld kommt ja dann aus den verschiedenen Haushalten in Deutschland oder jetzt in den USA. Es wäre durchaus sehr charmant vielleicht, oder charmant ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber interessanter Gedanke zumindest, Russland für die Verteidigung der Ukraine zahlen zu lassen. Also dafür zahlen zu lassen, dass die Ukraine sich gegen den Angriffskrieg, den völkerrechtswidrigen der Ukraine, also den Angriffskrieg, den völkerrechtswidrigen von Russland auf die Ukraine, dass die das mitfinanzieren halt, die Verteidigung von der Ukraine. Und da dann sozusagen ihren ungewollten Beitrag leisten, weil ich glaube, das wäre dann auch nochmal so ein Signal an Russland, okay, so ein bisschen wie so ein politischer Mittelfinger im Endeffekt, einfach um denen nochmal zu zeigen, okay, es geht gar nicht, was ihr da macht, jetzt nehmen wir euch euer Geld weg, was wir eingefroren haben und verwenden es dafür, dass sich die Ukraine besser gegen euren Krieg, den ihr da führt, verteidigen kann. Und wäre vielleicht auch dann tatsächlich ganz interessant, sich auch mal anzuschauen, um wie viel Geld es sich da handelt, weil es ja dann vielleicht auch mal möglich wäre, mehr Waffen, andere Waffen oder auf einen längeren Zeitraum Waffen zu liefern, weil es ja immer so ein Ding ist mit der Finanzierung. Können wir uns das leisten, jetzt noch mehr Waffen zu liefern? Wie kompensieren wir das, wenn diese Waffen dann bei uns im Bestand fehlen? Deshalb, ich finde den Vorschlag sehr interessant. Ist aber natürlich dann auch die Frage, wie das Ganze rechtlich überhaupt möglich ist, weil einfach so Gelder, die eingefroren sind, für Waffenlieferungen zu verwenden, ist wahrscheinlich rechtlich dann doch etwas umstritten, aber das werden dann wahrscheinlich am Ende Juristen klären müssen.
Wahrscheinlich, und Verteidigung ist ein gutes Stichwort, Lukas, weil hast du bestimmt mitbekommen, Anfang der Woche Riesentheater, als der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen hat, man könnte ja Bodentruppen von Frankreich in die Ukraine versetzen und stationieren lassen. Wow, da ging, glaube ich, ein großer Wirbel durch die politische Landschaft, oder? Was würde das denn auch bedeuten vielleicht?
Also, den Vorschlag tatsächlich sehe ich dann wiederum kritisch, weil es halt wenn wir Bodentruppen jetzt aus verschiedenen EU-Ländern senden, ist es für uns schwierig zu argumentieren, dass wir nicht in diesem Krieg irgendwie involviert sind. Bei Waffenlieferungen ist es nochmal was anderes, weil es sind im Endeffekt nur Waffen. Klar, wir bilden die Leute dann auch teilweise aus, aber es sind halt nie unsere eigenen Leute, jetzt von der deutschen Bundeswehr oder jetzt irgendwie von Frankreich zum Beispiel. Und wenn wir jetzt halt anfangen, unsere eigenen Leute dann in die Ukraine zu schicken, sehe ich halt auch die Gefahr, dass das dann zum einen von Russland natürlich so gewertet wird, dass das Ganze jetzt auch ein europäischer Krieg ist, weil sich die EU mit stärker einmischt, wobei man sich von den Russen auch nicht zu sehr beeindrucken lassen sollte. Man sollte sich nicht von einem irren Kriegsverbrecher irgendwie einschüchtern lassen, das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich sehe es halt kritisch einfach, wenn wir Bodentruppen jetzt auch hinschicken. Wobei natürlich da auch immer die Abwägung ist, okay, wie ich vorhin gesagt habe, an der Ukraine wird halt immer noch die Freiheit Europas verteidigt. Wenn man jetzt wirklich merkt, okay, die kommen ohne Unterstützung nicht aus, wäre es wirklich vielleicht auch eine Überlegung wert. Ich bin aber ehrlich gesagt bei dem Thema sehr unschlüssig, weil ich es schwierig finde, europäische Bodentruppen in den Krieg zu verschicken oder zu schicken, der zum einen in einem Land ist, das nicht von der NATO ist und das auch noch nicht Mitglied der EU ist, weil das dann auch immer so das Potenzial hat, zu einem Stellvertreterkrieg zu werden. Und das sollte es, denke ich, auf keinen Fall werden.
Man muss ja auch sagen noch dazu, wenn Frankreich nur Truppen schickt und die eingreifen in den Krieg und die werden angegriffen, was ja dann sehr wahrscheinlich ist, das ist ja vielleicht auch so ein NATO-Bündnisfall, gell? Also ja. Da würde ja Frankreich für andere NATO-Länder eigentlich entscheiden, was als nächstes passiert. Ja. Und wir wissen auch, dass die USA aktuell in der NATO noch ist. Ich denke, das wäre eine sehr schnelle Eskalationsgefahr, sage ich mal.
Ja, also die Gefahr sehe ich auch. Ob jetzt Frankreich dann wirklich von Russland angegriffen wird, das bezweifle ich irgendwie noch. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass Bodentruppen in die Ukraine von Frankreich geschickt werden. Aber klar, es ist dann schon eine größere Gefahr da. Also das denke ich tatsächlich auch. Und du hast es ja schon angesprochen. Es wäre natürlich gut, wenn man über solche Dinge dann auch innerhalb der NATO und innerhalb der EU redet, weil das geht ja dann nicht wirklich, dass ein Mitgliedsland das alleine entscheidet und das dann Konsequenzen für alle Mitgliedsländer hat. Deshalb sollte man solche Dinge schon vorher besprechen und auch dann abstimmen, okay, wollen wir das jetzt wirklich machen oder sollen wir es jetzt lieber sein lassen?
Genau, und lass uns noch kurz beim Thema Russland bleiben. Ist ja auch jetzt vor kurzem der Nawalny leider tragisch gestorben, haben wir alle mitbekommen. Ja. Und du warst diese Woche auch in Straßburg und da gab es vielleicht auch einen besonderen Moment.
Genau, also am Mittwoch war tatsächlich die Frau von Nawalny, Julia Nawalnaja, im Parlament in Straßburg und hat eine sehr bewegende Rede gehalten. Also es war wirklich zum einen, also sie hat halt erzählt über das Leben von Alexei Nawalny und von seinem Kampf innerhalb Russlands als Oppositioneller. Und das wirklich Krasse war auch, dass sie am Ende ihrer Rede, ich glaube, es war am Ende der Rede gesagt hat, dass sie seinen Kampf fortführen will. So, das muss man sich denken. Sie hat auch in der Rede erwähnt, also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, dass sie am Tag vorher sich noch um die Beerdigung ihres Mannes gekümmert hat und am Tag danach vor über 700 Abgeordneten des EU-Parlaments steht und es waren wirklich viele Besucher da und so souverän auftritt und auch ihre Message weiterträgt und auch sagt, okay, sie möchte diesen Kampf für ein demokratisches Russland weiterführen und das, obwohl ihr Mann erst vor ein paar Wochen in Russland in Gefangenschaft genau deswegen gestorben ist. Also das ist für einen selbst vielleicht echt schwierig vorstellbar, aber es zeigt einfach, wie unglaublich wichtig ihr persönlich und auch dieser Bewegung, die in Russland ja existiert, es ist, dass Putin nicht mehr an der Macht ist und Russland endlich wieder demokratisch oder endlich wirklich demokratisch wird und eben keinen Kriegsverbrecher an der Macht hat, sondern einen wirklich demokratisch gewählten Präsidenten, eine wirkliche Demokratie eingerichtet hat und eben nicht Oppositionelle dann ins Gefängnis kommen, wenn sie dem Putin zur Gefahr werden, nicht irgendwie dann in Haft sterben, gefoltert werden davor noch. Und es war auch sehr interessant. Sie hat tatsächlich auch am Anfang der Rede das Ganze auf den Europawahlkampf bezogen. Sie hat die Abgeordneten gebeten, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man Wahlkampf führt. Und zum einen keine Zeit in den Fernsehsendern bekommt, also dass über einen überhaupt nicht berichtet wird, egal wie viele Leute einen wählen würden. Man wird in den Fernsehsendungen nicht erwähnt, man wird nicht zu Talkshows eingeladen, man darf keine Fernsehspots irgendwo senden, man darf keine Werbung kaufen, also nicht mal mit Geld geht's dann. Die Leute, die einen unterstützen, die werden verhaftet und werden verfolgt und verhaftet. Und sie hat dann auch gemeint, man muss dann halt kreativ werden. Das war dann so der Moment, als sie mit YouTube zum Beispiel angefangen haben und da dann eben die Menschen erreicht haben in Russland. Und es war halt wirklich sehr interessant, so dass aus unserer Welt zu sehen. Wir kennen das halt nicht. Bei uns ist das ganz normal. Wir haben eine Demokratie, die hat auch manchmal ihre Schwächen, aber sie funktioniert. Und dann diesen krassen Kontrast mit Russland zu sehen, in dem Herzen unserer Demokratie, im Parlament in Straßburg. Also es war eine echt interessante Erfahrung und ich hatte echt die ganze Rede lang eigentlich Gänsehaut und habe mich dann auch oft gefragt, okay, also nicht gefragt, mir ist bewusst geworden, wie krass dieser Unterschied ist und wie privilegiert wir in Europa eigentlich sind, dass wir so eine Demokratie tatsächlich haben und auch schon so lange haben und dass das so gut funktioniert.
Das sind nochmal auch schöne Schlussworte jetzt zu unserer zweiten Episode. Waren viele Themen, Lukas. Ja. Wieder sehr spannende Informationen und Insights von dir bekommen. Ich bin gespannt, ob wir bei unserer dritten Episode im April dann schon wieder so viele Themen haben werden. Was denkst du?
Wahrscheinlich schon.
Sehr schön. Dann, Lukas, wieder vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja.